Sie hören einen Predigt-Podcast der reformierten Kirche im solothurnischen Leimental. Ich bin Pfarrer Stefan Berg und ich freue mich sehr, dass Sie den Weg auf unserer Homepage gefunden haben. Die Predigt, die Sie nun hören können, beschäftigt sich mit einer ganz besonderen Erzählung aus dem Markus-Evangelium. Sie handelt diese Geschichte von der Heilung der blutflüssigen Frau und der Auferweckung der Tochter des Jairus. Ich lese also aus dem Markus-Evangelium, dem 5. Kapitel, die Verse 21 bis 43. Und Jesus fuhr in dem Boot zur anderen Seite des Sees zurück. Dort versammelte sich eine große Volksmenge, als er noch am See war. Da kam einer der Synagogenleiter dazu, er hieß Jairus. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder. Er flehte ihn eindringlich an. Meine kleine Tochter liegt im Sterben, bitte komm, leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit Jairus. Die ganze Volksmenge folgte ihm und umdrängte ihn. Es war auch eine Frau dabei, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte bei vielen Ärzten viel durchgemacht und alles dafür ausgegeben, was sie besaß. Aber es hatte nichts genützt, sondern die Blutungen waren nur noch schlimmer geworden. Die Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Volksmenge von hinten an ihn heran und berührte seinen Mantel. Sie sagte sich, wenn ich nur seinen Mantel berühre, werde ich gesund. Im selben Augenblick hörte die Blutung auf. Sie fühlte in sich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Volksmenge um und fragte, »Wer hat meinen Mantel berührt?« Seine Jünger antworteten ihm, »Du siehst doch, wie die Volksmenge sich um dich drängt, und da fragst du, wer hat mich berührt?« Doch Jesus sah umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Aber die Frau fürchtete sich und zitterte. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat vor, warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Er aber sagte zu ihr, »Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist endgültig von deinem Leiden befreit.« Während er noch redete, kamen einige Leute aus dem Haus des Synagogenleiters. Sie sagten, »Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht mehr.« Aber Jesus hörte, was sie berichteten. Er sagte zu dem Synagogenleiter, »Hab keine Angst, glaube nur.« Jesus ließ sonst niemanden mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Als sie zum Haus des Synagogenleiters kamen, sah Jesus die aufgeregten Menschen. Sie weinten und klagten laut. Jesus ging hinein und sagte zu ihnen, »Warum seid ihr so aufgeregt? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft nur.« Da lachten sie ihn aus, aber er warf alle hinaus. Er nahm nur den Vater des Kindes, die Mutter und seine Jünger mit und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Und Jesus nahm die Hand des Kindes und sagte zu ihm, »Talita cum«, das heißt übersetzt, »Mädchen, ich sage dir, steh auf.« Sofort stand das Mädchen auf und ging einige Schritte umher. Es war 12 Jahre alt. Da gerieten alle vor Staunen außer sich. Und Jesus schärfte ihnen ein, erzählt niemandem etwas davon. Dann sagte er, gebt dem Mädchen etwas zu essen. Liebe Gemeinde, es ist eine kunstvoll komponierte Erzählung, die von gleich zwei wunderbaren Begebenheiten handelt. Die Heilung der blutflüssigen Frau und die Auferweckung der Tochter des Jairus. Jede dieser beiden Teilgeschichten ist so reich, dass man sie in aller Ausführlichkeit bedenken möchte und entsprechend oft werden sie getrennt voneinander betrachtet. Doch sie sind eng miteinander verzahnt, erzählerisch und inhaltlich. Offensichtlich gibt es etwas, woraufhin diese beiden Begebenheiten gemeinsam gelesen und verstanden werden wollen. Dem möchte ich heute Schritt für Schritt auf die Spur kommen. Ein erster Anhaltspunkt findet sich bei den Figuren, die im Zentrum dieser Doppelgeschichte stehen. Die blutflüssige Frau und die Tochter des Jairus. Es sind zwei Schwestern im Leid, doch wie unterschiedlich ist das jeweilige Profil ihres Leidens. Da ist auf der einen Seite die blutflüssige Frau. Sie, die Erwachsene, hat ein chronisches Leiden. Es plagt sie bereits seit 12 Jahren. Sie leidet unter fortdauernden Blutungen, womit, der griechischen Formulierung nach zu urteilen, nicht enden wollende Menstruationsblutungen gemeint sind. Es ist ein fortdauernder Abfluss von Lebenskraft. Das bedeutet 1 Dutzend Jahre voller Schwäche und Schwere. Das besonders Tückische an diesem Leiden ist, dass es neben dieser medizinisch-physischen auch eine religiös-soziale Komponente besitzt. Aus Sicht gläubiger Jüdinnen und Juden gilt diese Frau aufgrund ihrer Blutungen als unrein. Als solche ist sie von religiösen Riten ausgeschlossen, darf nicht berührt werden oder Geschlechtsverkehr haben. Das heißt, 12 Jahre Stigmatisierung, Ausgrenzung sowie Verzicht auf Nähe und Intimität. Man kann sich die Verzweiflung dieser Frau leicht ausmalen und es überrascht nicht, dass sie in diese Suche bereits all ihren Besitz investiert hat. Von Arzt zu Arzt, von Heiler zu Heiler, immer neue Hoffnungen und immer neue Enttäuschungen. Das sind Erfahrungen, wie sie noch heute unzählige Menschen in ihrer gesundheitlichen Not machen. Auf der anderen Seite haben wir die Tochter des Jairus. Sie ist noch ein Kind, gerade einmal 12 Jahre alt. Sie lebt also genau so lange, wie die andere Frau am Blutfluss leidet. Anders als jene kann das Mädchen wohl auf 12 unbeschwerte Jahre zurückblicken. Jahre des Heranwachsens, Heil und Geborgen. Das Leiden dieses Mädchens ist entsprechend kein chronisches Siechtum, sondern ein unerwartetes und schicksalhaftes Einbrechen von Krankheit und Tod. Das Leid fällt plötzlich und unerbittlich über sie her. Es geht so schnell und kommt mit solcher Macht, dass auch der fürsorgliche Vater nicht mehr rechtzeitig Hilfe holen kann. Diese beiden Figuren zeigen damit zwei unterschiedliche Profile menschlichen Leidens, wie wir sie aus unserem Leben auch kennen. Manche von uns sind verstrickt in eine jahrelange Geschichte voller Last und Frust, haben schon so vieles versucht, dass es schwerfällt, die Hoffnung noch aufrechtzuerhalten. Dabei denke ich nicht nur an körperliche Gebrechen, sondern auch an alle anderen Belastungen, tiefsitzende Verletzungen, traumatische Erfahrungen und hemmende Prägungen, die sich einfach nicht überwinden lassen. Andere wiederum von uns sind über Jahre unbelastet und werden dann eines Tages mit einem massiven Schicksalsschlag konfrontiert. Der kommt dann mit solcher Gewalt, dass er einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Ein Unfall, ein tragischer Verlust, eine Hiobsbotschaft. Schlagartig sehen wir uns dann vor etwas gestellt, dessen Massivität und Geschwindigkeit wir nichts entgegensetzen können. Eine totale Überforderung unserer menschlichen Möglichkeiten. Jede und jeder von uns dürfte im Laufe des Lebens Erfahrungen mit der einen oder der anderen Variante machen. Wer von euch das erlebt hat, der oder die kann vermutlich ermessen, wie dringlich sich die beiden Menschen und ihr Umfeld nach rettender Hilfe sehnen und wie sehr sie darauf hoffen, dass sich Jesus ihrer annimmt. Unsere Doppelgeschichte erzählt davon, wie sich diese Rettung in der Begegnung mit Jesus als ein unerwartetes Wunder vollzieht. Die eine wird vom Blutfluss geheilt, die andere vom Tod auferweckt. So unterschiedlich also das Leid, so unterschiedlich auch die Rettung. Hier genügt die Stillung der Blutung, dort braucht es einen massiven Eingriff in die Ordnung von Leben und Tod. Doch ich hatte mir ja vorgenommen, das Verbindende zwischen den beiden Teilgeschichten herauszuarbeiten. Tatsächlich zeigt sich auch hier im Zusammenhang mit der so unterschiedlichen Rettung ein verbindender Aspekt. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Mit diesen Worten benennt Markus am Beginn seines Evangeliums den roten Faden, der seinen Bericht von Auftreten und Wirken Jesu durchzieht. Daraufhin soll das ganze Evangelium, also auch unser Predigttext, gelesen werden. Das Gottesreich bricht an. In unserer Doppelgeschichte geht es folglich nur vordergründig um zwei verschiedene Rettungstaten, Auf einer hintergründigen, geistlichen Ebene ist es eine Dynamik, die für beide weiblichen Gestalten Rettung bringt. In der Begegnung mit Jesus Christus bricht das Gottesreich an, eine rettende Dynamik, die von Gott ausgeht und in Jesus Christus jeden Menschen erreichen möchte. Bei der blutflüssigen Frau manifestiert sich diese rettende Dynamik darin, dass der chronische Abfluss von Lebenskraft gestoppt wird. Bei der Tochter des Jairus in der Weise, dass dem schicksalhaften Weltlauf in die Speichen gegriffen und die Macht des Todes außer Kraft gesetzt wird. Uns soll also in prägnanten Bildern vor Augen gestellt werden, wie groß das ist, was mit Jesus Christus und dem Gottesreich in die Welt kommt. Es ist stärker als die tiefsitzenden und chronischen Verwicklungen, die unser Leben über Jahre belasten. Und es ist auch stärker als die akut auftretenden Schicksalsschläge, die unser Leben von einem Moment auf den anderen in den Abgrund stürzen können. Wenn ich das so an mich heranlasse, so meldet sich bei mir sogleich der Wunsch, dass das auch in meinem Leben geschehen möge. Ich sehne mich danach, dass ich von meinen tiefsitzenden Belastungen befreit und gegen plötzliche Schicksalsschläge gefeit wäre. Aber zugleich mit dieser Sehnsucht spüre ich auch einen Widerstand. Die Szene, die mir im Markus-Evangelium geschildert wird, scheint in einer anderen Welt zu spielen. Einer Welt voller Gottesnähe, Gewissheit, Vertrauen und Wunder. Meine Welt erscheint mir demgegenüber enger, kälter, widersprüchlicher und komplizierter. Ich spüre also, dass ich in der biblischen Erzählung auf etwas Irritierendes treffe, eine Fremdheit, die diese biblische Welt von meiner Alltagswelt trennt. Das ist keine Nebensächlichkeit, sondern etwas Entscheidendes. Wenn es uns nicht gelingt, diese irritierende Fremdheit zu integrieren, dann wird uns die Geschichte befremdlich bleiben. Ein suspektes Märchen, das von Ereignissen erzählt, die wir in unserer Lebenswelt nicht wiederfinden können. Was also hat es mit dieser Fremdheit auf sich? Es gibt in der Geschichte ein Detail, das uns einen Schritt weiterbringt. Jesu Umgang mit den beiden Krankheitsfällen, beziehungsweise genauer gesagt, seine Prioritätensetzung. Würde man sein Tun nach jenen Kriterien bewerten, die unsere Alltagswelt bestimmen, so müsste man ihm ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Er wäre ein lausiger Arzt, denn er setzt die völlig falschen Prioritäten. Anstatt sich um den akuten Notfall des sterbenden Kindes zu kümmern, hält er sich mit einer chronisch Kranken auf, die er gut auch noch ein paar Stunden später behandeln könnte. Soll das nun heißen, dass sich gläubige Ärztinnen und Pfleger so verhalten sollten wie Jesus in der Geschichte? Sollen sie und wir mit ihnen alle Vernunft fahren lassen und sich mit einem missverstandenen Gottvertrauen in den Alltag stürzen? Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus zur blutflüssigen Frau. Hab keine Angst, glaube nur, sagt er zum Vater. Mit dem Glauben, von dem hier die Rede ist, ist keine irrationale oder naive Haltung gemeint. Es ist meiner Überzeugung nach rundweg falsch, solche Unvernünftigkeit und Verantwortungslosigkeit als Glaubensfestigkeit zu verbrämen, wie dies mitunter geschieht. Es geht beim Glauben vielmehr um eine Haltung einer vertrauensvollen Offenheit. Die Frage des Glaubens ist, bin ich dazu bereit, das Kommen des Gottesreiches in meinem Leben geschehen zu lassen? Das Detail der Priorisierung zeigt, was hier passiert. Das kommende Gottesreich knüpft nicht an das an, was wir als Erfolgsstrategien im Leben bereits kennen. Es knüpft also nicht an das, was wir in Karrierecoachings, Psychotherapien und Gesundheitsberatungen gelernt haben. Dieses kommende Gottesreich hat etwas Größeres im Blick, knüpft daher nicht an, sondern setzt einen schlechthin neuen Anfang. Das Wunderbare ist, dass dieser Anfang so neu ist, dass er auch im unerwarteten und unmöglich scheinenden Moment einbrechen kann. Auch wenn die Karriere in Trümmern liegt, die Psyche austherapiert und die Medizin mit ihrem Latein am Ende ist. Deshalb kann das Gottesreich auch in der größten Finsternis kommen, dort, wo es keinen Ausweg mehr zu geben scheint. Allerdings gehört auch dazu, dass dieser Anfang von Außenstehenden entweder nicht verstanden und nachvollzogen werden kann. Oder dass er sogar Ablehnung und Gelächter hervorruft, so wie ja auch Jesus in unserer Geschichte ausgelacht wird. Das muss offenbar so sein. weil dieses Wunder und mit ihm der Glaube nicht an Bekanntes und Vertrautes anknüpft, sondern für den betreffenden Menschen etwas ganz Neues eröffnet. Die letzte und entscheidende Frage lautet also: Wie kann dieses irritierend andere, dieses fremde Gottesreich in meinem Leben anbrechen? Denn darauf, dass dies geschieht, zielt unsere Doppelerzählung ja schließlich. Nur um das in meinem Leben zu bewirken, wurde ja diese Geschichte überliefert. Dementsprechend konstatiert Markus in seiner Einleitung nicht bloß das Gottesreich anbricht, sondern er fügt eine Aufforderung hinzu, die uns in dieses Geschehen hineinziehen möchte. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Mir kommt es heute auf den zweiten Teil an. Glaubt an das Evangelium. Das sagt er zu uns, zu euch und zu mir. Mit diesem Imperativ im Ohr sollen wir also auf unsere Doppelerzählung hören, wenn wir ergründen wollen, was sie uns heute zu sagen hat. Wenn wir dieser Spur folgen, stoßen wir darauf, dass in jeder der beiden Teilgeschichten ein Aspekt des Glaubens dargestellt wird, der in uns entstehen soll. Die blutflüssige Frau und die Tochter des Jairus sind also zwei Figuren, anhand derer ich etwas darüber lernen kann, wie das Gottesreich über den Glauben auch in mein Leben kommt. Was sagt Jesus zur blutflüssigen Frau? Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und was ist das für ein Glaube? Obwohl vernünftig betrachtet alles dagegen spricht, dass sie ihr Leid noch einmal los wird, bewahrt sie sich in ihrem Leben doch eine fundamentale Offenheit für die wunderbare Wirklichkeit und Wirksamkeit Gottes. Diese Offenheit motiviert dazu, weiter zu suchen, zu hoffen, zu vertrauen und Widerstände zu überwinden. Diese Offenheit führt die Frau zu Jesus und bringt sie dazu, ausgerechnet das zu tun, was ihrem offiziellen Status als unreiner Person am wenigsten angemessen ist und was sie eigentlich tunlichst vermeiden sollte. Sie berührt Jesus am Gewand und das, obwohl ihr jeder physische Kontakt streng verboten ist, damit sie andere nicht mit ihrer Unreinheit befleckt. Ihr Glaube lässt sie also gerade das tun, wovon sie ihr Bewusstsein, unrein zu sein, am meisten abhalten will, die Berührung. In diesem Streben zeigt ihr Glaube seine öffnende Kraft, die sie bereit macht, für das Wunder in das anbrechende Gottesreich hineingenommen und geheilt zu werden. Und wie ist es bei der Tochter des Jairus? Hier wird der entscheidende Satz nicht dem Kind, sondern dem Vater zugesprochen. Damit soll wohl unterstrichen werden, dass beim Anbrechen des Gottesreichs im Glauben auch sozusagen vermittelnde Effekte möglich sind, dass der Glaube auch über die glaubende Person hinaus eine öffnende Wirkung entfalten kann und das Anbrechen des Gottesreiches bedingt. Ebenso, dass wir manchmal mit unserem Glauben an Grenzen stoßen und andere für uns eintreten müssen. Und was wird dem Vater zugesprochen? Hab keine Angst, glaube nur. Diese Aufforderung, die sich nicht nur an den Vater, sondern zugleich an uns alle wendet, richtet sich auf das, was der genannten Offenheit am meisten entgegensteht, die Angst. Die Angst, einen Fehler zu machen, nicht gut genug zu sein, die Kontrolle zu verlieren oder die entscheidende Chance nicht genutzt zu haben und zu spät dran zu sein. Oder eben mit den Ängsten der blutflüssigen Frau formuliert, unrein zu sein, beschmutzt, nicht gut genug, um ein befreites und gelöstes Leben zu führen. Jede und jeder von uns hat eine solche Stimme in sich, die uns gefangen nimmt und von der Offenheit wegruft. Sie fesselt uns an unsere mangelhaften und dunklen, ja, auch unsere unschönen und unreinen Seiten, derer wir uns so sehr schämen, dass wir sie tief in uns verstecken und anderen nicht zumuten wollen. So wie die blutflüssige Frau die Erfahrung machen dürfte, dass ihre Unreinheit nichts ist, was sie von der liebevollen Zuwendung Gottes in Jesus Christus trennen kann, so wie Jairus und seine Tochter die Erfahrung machen dürften, dass es für Gottes Liebe kein zu spät und keine unüberwindbare Hürde gibt, so sollen wir durch diese Geschichte dazu ermutigt werden, uns Gott anzuvertrauen, unsere Furcht fahren zu lassen und uns auf diese Weise im Glauben für die unendlichen Möglichkeiten Gottes zu öffnen. Wunderbare Möglichkeiten, derer sich Gott in Jesus Christus bedient, um in unserem Leben das Gottesreich anbrechen zu lassen. Dies bringt uns schließlich dem Frieden Gottes näher, der höher ist als alle unsere Vernunft. Ihn mögen unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Amen. Thank you.